Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Asta Travola Mikrofon und zunächst mit einer deutschen Fußballnationalmannschaft, die morgen Abend das erste EM-Qualifikationsspiel bestreiten soll. Mit einer umstrukturierten und verjüngten DFB-Elf, die auf jeden Fall eine weitere Blamage gegen die Niederlande vermeiden will. Martin Roschitz berichtet.
Bundestrainer Jogi Löw weiß, dass er sich in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam nicht noch einmal eine 0:3 Niederlage erlauben darf, wie vor 5 Monaten in der Nations League. Die hätte ihn nämlich fast seinen Job gekostet. Ein mulmiges Gefühl hat der Bundestrainer aber deswegen nicht.
Das Spiel war zwar eine große Enttäuschung für uns am Ende, auf der anderen Seite ist jetzt eine ganz neue Situation. Wir haben ja in der Zwischenzeit nochmals gegen Niederlande gespielt auf Schalke. Also von daher ist mein Gefühl gut.
Obwohl gleich zu Beginn das vermutlich schwerste Spiel in der ganzen EM-Qualifikation ansteht. Die Niederländer haben nach dem 4:0-Erfolg gegen Weißrussland bereits die ersten 3 Punkte gesammelt. Deutschland sei gerade nicht in seiner besten Phase. Bonds-Coach Ronald Koeman sprach aus, was offensichtlich ist, warnte aber gleichzeitig vor dem Erzrivalen. Deutschland sei in den wichtigen Spielen immer schwer zu schlagen. Und genau mit dieser Einstellung wollen Marco Reus und Co. ins Spiel gehen.
Wenn wir das an den Tag legen, dann sind wir eine richtig gute Mannschaft und dann bin ich auch sehr positiv, dass wir das Spiel gewinnen werden.
Der Respekt ist auf beiden Seiten groß. Die Niederländer fürchten die Tempodribbler Reus und Sané. Die Deutschen machen sich zu Recht Sorgen wegen Virgil van Dijk. Der Abwehrstar vom FC Liverpool köpfte die Bayern aus der Champions League und traf in der Nations League auch 2-mal gegen die deutsche Mannschaft. Der Name van Dijk steht bei Jogi Löw ganz oben auf der To-Do-Liste.
Klar, er ist ein überragender Kopfballspieler, weil er nicht nur sehr groß ist, sondern weil er auch mit wahnsinniger Wucht in diese Bälle reingeht, in die Standards. Das macht er schon auch mit ganzem Körpereinsatz. In den letzten Spielen hatten wir schon auch so ein paar Probleme mit Standards gegen uns. Da müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen Veränderungen vornehmen von dem, was wir bislang getan haben.
Nach dem Test mit der extrem jungen Mannschaft gegen Serbien bringt Löw gegen die Niederländer Erfahrung zurück ins Team. Toni Kroos soll für Ballsicherheit und Stabilität im deutschen Spiel sorgen und ist verbal schon im Angriffsmodus.
Mit 29 kann man noch vernünftig Fußball spielen. Ich meine, vor 15 Jahren war man mit 29 wahrscheinlich der Jüngste in der Startelf. Jetzt ist man zu alt, das ist auch manchmal lustig, aber der Anspruch wird sich bei mir in diesem Leben nicht mehr ändern. Das Spiel, was man spielt, zu gewinnen und ich sehe uns auch absolut nicht chancenlos.
An der nötigen Motivation wird es jedenfalls nicht fehlen. Leon Goretzka will die offene Rechnung aus dem vergangenen Oktober gerne begleichen.
Ja, ich persönlich bin quasi auch mit der direkten Rivalität groß geworden, dementsprechend wird das mit Sicherheit ein heißes Duell werden.
In dem Oranje erstmals seit langer Zeit leicht favorisiert ist.
Anpfiff in Amsterdam ist morgen Abend um 20.45 Uhr. Bereits heute Abend gab es schon 4 Partien in dieser EM-Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2020. Dabei gewann Spanien 2:1 gegen Norwegen. Italien siegte souverän gegen Finnland 2:0. Bosnien-Herzegowina schlug Armenien mit 2:1. Und Liechtenstein unterlag Griechenland mit 0:2. Martin Kind, der langjährige Präsident von Hannover 96, geht, räumt seinen Posten, will aber dennoch Macht behalten. Dagegen stemmte sich heute die vereinsinterne Opposition, die IG Pro Verein 1896. Und sie will den nächsten Schritt der Kommerzialisierung abwenden. Dietrich Mohaupt ist unser Länderkorrespondent in Niedersachsen. Und ihn habe ich gefragt, welche Argumente denn sich heute bei der Aufsichtsratswahl des Stammvereins durchgesetzt haben.
Es haben sich genau diese Argumente der Opposition durchgesetzt. Und zwar, man muss das wirklich so sagen, erdrutschartig. Das ist also mit Zahlen belegt worden. Die Mitglieder haben da ganz klar den neuen Aufsichtsrat gewählt. 5 Personen waren zu wählen. Es hat von jeder der beiden Seiten 5 Kandidaten gegeben. Und alle 5 Kandidaten der Opposition haben sich mit ganz, ganz deutlichem Vorsprung durchgesetzt. Damit ist natürlich ganz eindeutig die Situation so, dass der nächste Vorstandsvorsitzende, der auf Martin Kind folgen wird, einer sein wird, der ganz klar die Linie auch dieser Opposition weiterführen wird oder beziehungsweise jetzt erst einmal etablieren wird. Also es wird eine regelrechte, nicht nur personelle, sondern auch eine inhaltliche Ablösung an der Spitze von Hannover 96 geben.
In der Handball-Bundesliga haben die Eulen aus Ludwigshafen den TBV Lemgo Lippe mit 20:19 knapp besiegt. In den europäischen Handballwettbewerben haben die deutschen Vertreter ebenfalls Erfolge eingefahren. Die SG Flensburg-Handewitt beispielsweise hat nach dem 30:28 beim weißrussischen Vertreter HC Meschkow Brest das Viertelfinale fest im Blick. Samir Schauki.
Die Flensburger hätten sich heute schon ein dickes Polster für das Rückspiel in einer Woche verschaffen können. Nur wenige Minuten vor Ende der Partie führten sie mit 8 Toren. Doch am Ende verzweifelte die SG am Schiedsrichtergespann, was dazu führte, dass die Weißrussen das Ergebnis doch relativ knapp gestalten konnten. Bester Werfer der Flensburger war Rasmus Lauge mit 8 Treffern. Der THW Kiel besiegte die Gäste von BM Granollers am Ende zwar deutlich, doch auch sie gaben eine hohe Führung aus der Hand. Zur Pause führten sie mit 7 Treffern, in der Mitte der zweiten Halbzeit waren es nur noch 2. Erst in den letzten Minuten sicherte der THW den klaren Sieg. Bester Werfer der Hausherren war Nationalspieler Hendrik Pekeler mit 6 Treffern, während Niklas Landin im Tor mit 19 Paraden glänzen konnte.
Der THW Kiel, das fehlt noch, gewann 34:28 gegen die Spanier und die Füchse aus Berlin haben in der Gruppenphase des EHF-Pokals die erste Niederlage kassiert, aber trotzdem noch Chancen auf den Gruppensieg. Die Berliner verloren nämlich beim französischen Club Saint-Raphaël Var mit 31:34. Der möglicherweise entscheidende direkte Vergleich geht aber an die Füchse, die im Hinspiel mit 4 Toren gewonnen hatten. Saisonfinale bei den Biathleten und beim letzten Weltcup in Oslo sorgte Johannes Tinjes Bø für einen Rekord. Er sammelte die meisten Siege innerhalb eines Winters. Von den Verfolgungsrennen heute berichtet Philipp Weißkirch.
Die Biathlon-Saison ist fast vorbei und Denis Herrmann müsste eigentlich sehr traurig darüber sein. Denn zum Abschluss des Winters läuft es weiter super für die 30-Jährige. Nach dem WM-Gold im Verfolger vor kurzem in Östersund landete Herrmann jetzt in Oslo auf dem 2. Rang.
Ja, ich habe noch nie so viel Restenergie eigentlich Ende der Saison gehabt. Bin natürlich ein bisschen mit einem Defizit eingestiegen, aber ja, es macht richtig Spaß und es freut mich, dass es heute so gut geklappt hat. War im Schießstand wieder nicht so leicht. Aber war echt super.
Der souveräne Sieg ging an die Slowakin Anastasia Kuzmina. Bei den Männern gewann Johannes Tingnes Bø. Es war schon der 15. Sieg für den Norweger in dieser Saison. Rekord. An Pfeiffer gelang mit einem Fehler der Sprung aufs Treppchen. Er war damit bester Deutscher. Auf den letzten Metern setzte er sich gegen den Österreicher Felix Leitner durch.
Da hieß es für mich nur irgendwie hinterherkommen. Und da habe ich wirklich schon zu tun gehabt. Und zum Schluss, ja, durch den ganzen Wind lohnt es sich auch nicht, sehr früh vorbeizugehen. Deswegen wollte ich es dann am letzten Anstieg machen und es ist mir auch gelungen. Bin ich sehr zufrieden und ja, am Ende nochmal ein Podestplatz ist immer schön.
Morgen stehen zum Weltcupfinale am Holmenkollen noch die Massenstarts an.
Weltcupfinale auch für die Skispringer. Die Männer um Markus Eisenbichler glänzten dabei in Planica, während die Skispringerinnen gleich doppelt in Russland feierten. Martin Thiel.
Die deutschen Skisprungfrauen sind zum Saisonfinale in bestechender Form. Den schwierigen Windbedingungen im russischen Tschaikowski zum Trotz, der Wettkampf musste mehrfach verschoben werden, führte Katharina Althaus mit einem Sprung über 95 Meter nach dem ersten Durchgang, hauchdünn vor Teamkameradin Juliane Seifert. Die konterte aber mit 97 Metern im zweiten Durchgang und flog damit zum Sieg vor Katharina Althaus, die wieder 95 Meter weit sprang. Dritte wurde die Japanerin Sara Takanashi, siebte die Dominatorin des Winters Maren Lündby, die als Gesamtweltcup-Siegerin bereits feststand. Auf Platz 2 und 3 folgen Althaus und Seifert. Bereits am Vormittag flogen die Männer in Planica. Ein Superflug von Markus Eisenbichler reichte aber nicht aus, um das deutsche Team zum Sieg im Teamfliegen zu führen. Mit sagenhaften 246 Metern zeigte der Weltmeister, was er drauf hat und forderte die führenden Polen heraus. Das Quartett Karl Geiger, Konstantin Schmid, Richard Freitag und eben Markus Eisenbichler wurde aber sehr guter Zweiter hinter den extrem starken Polen und vor den Gastgebern aus Slowenien.
Das Tagesrennen von Mailand nach Sanremo gilt bei den Radprofis als traditioneller Frühjahrsklassiker. John Degenkolb hatte dabei auf eine Wiederholung seines Triumphs von vor 4 Jahren gehofft, doch daraus wurde nichts. Stefan Hauch.
Nach 291 Kilometern fuhr Julien Alaphilippe auf der Via Roma als erster über den Zielstrich. Im Sprint auf der Zielgeraden kam der Belgier Oliver Nasen auf Platz 2, dritter Michal Kwiatkowski. John Degenkolb, der Sieger von 2015, war bis wenige Kilometer vor dem Finale in der Spitzengruppe mit dabei, hatte dann bei der Abfahrt technische Probleme und verfehlte damit eine Top-10-Platzierung. Die Entscheidung bei diesem längsten Klassiker fiel bei der Abfahrt vom letzten Anstieg des Rennens. Eine 10-köpfige Spitzengruppe konnte sich dort absetzen, darin der spätere Sieger Alaphilippe, der auf den letzten 200 Metern das richtige Gefühl für einen erfolgreichen Sprint hatte.
Enttäuschung dagegen bei John Degenkolb. Technischer Defekt kurz vor dem Ziel sprang ihm die Kette ab. Aus die Hoffnung auf den Sieg. Klar, dass der Radprofi danach frustriert war.
Schon echt eine herbe Enttäuschung. Wenn man sich den ganzen Winter irgendwie darauf vorbereitet, auf diesen Tag hier und dann auch am Ende sich jetzt nichts vorzuwerfen hat, dann ist es natürlich umso frustrierender und ärgerlicher, wenn man dann durch sowas irgendwie ausgebremst wird.
Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat sich am letzten Bundesligaspieltag den Hauptrundensieg geholt und in den gesamten Playoffs Heimvorteil. Der Pokalsieger gewann bei der SVG Lüneburg mit 3:1 und setzte sich mit 55 Punkten vor den Alpenvolleys Haching und Meister Berlin Recycling Volleys durch. Das war Sport aktuell mit Astrid Rawohl.